Hi. Heute nehme ich dich mit zu einem idyllischen Flüsschen, wo es auch ganz schön wild zugehen kann.
Im strengen Winter 2005, 2006, da war das alles vereist. Da waren ein paar Gumpen waren offen. Da bin ich auf der Ilz gelaufen, habe Fischotter kartiert. Der ist in diese Strömung rein, raus. Da war Losung, Fischreste, Flossenreste, alles da gelegen. Das macht dem nichts aus. Also selber möchte man da nicht reinfallen, aber dem hat es anscheinend sehr gut gefallen. Und Fische hat es auch noch gegeben. Da gehe ich sehr gerne her, ja. Das ist schon beeindruckend.
Und auch im höchsten Hochsommer ist es da echt erfrischend. Ah, da will ich hin. Du auch? Komm mit.
Wilde Winkel. Bayerns Naturpodcast.
Herzlich willkommen. Ich bin Bettina Weitz, ich bin Journalistin und ich bin total gerne draußen. Jetzt im Sommer, wenn es heiß ist, besonders gerne am Wasser. Oder noch besser in Schluchten, wo es schön kühl ist, selbst wenn außenrum die Sonne brutzelt. Und wo so ein richtig schöner Dschungel wächst mit Farnen und mit weichem Moos. Und Fischottern. Okay, sowas ist echt selten. Wo es das noch am ehesten gibt, ist in Natura 2000 Gebieten. Das sind die Highlights der Natur in Europa. Deshalb sind sie auch nach Regeln der EU geschützt. 745 davon gibt es in Bayern. Eins davon stelle ich jeden Monat hier im Podcast vor. Und du bist dabei. Jetzt im August geht's in den Bayerischen Wald. Und tatsächlich in eine tiefe Schlucht.
Wilde Winkel. Die Ilz.
Das ist jetzt echt eine Ausnahme. Bisher bin ich für diesen Podcast immer mit Öffis oder Fahrrad angereist. Aber das kann ich mir für die Ilzschlucht stecken, hat Stefan Post gesagt. Der ist Gebietsbetreuer hier. Zu weit, zu beschwerlich. Ohne Auto gehe bei Ihnen im Landkreis nichts. Dabei war ich schon ganz glücklich. Ich hatte nämlich gesehen, in Fürsteneck an der Ilz gibt es einen Bahnhof. Aber da fährt leider nur eine Museumsbahn hin. Alle heiligen Zeiten mal. Freundlicherweise wartet Stefan Post in Passau auf mich. Ja, grüß Gott. Hallo.
Hallo.
Danke, dass Sie mich am Bahnhof abholen.
Ja, gerne. Der Bayerische Wald ist das Radfahren ein bisschen anstrengend.
Ja, wo fahren wir jetzt hin?
Jetzt schauen wir mal die Ilz entlang. Und da halten Sie ein bisschen, was ich hier so im Gebiet mache, was sich verändert hat in den letzten Jahren, seit ich Gebietsbetreuer bin.
Ich folge Herrn Post zu seinem Elektroauto und wundere mich. Verändert? Warum verändert er was? Ich dachte, er betreut das Gebiet und das ist halt Natur und wild. Naja, mal schauen. Ja, also wir fahren jetzt erstmal hoch aus Passau raus. Da geht es ganz schön steil, da bin ich froh, dass ich da nicht mit dem Fahrrad fahren muss. Und die Straße ist auch so ohne Fahrradweg. Müsste man schon eher durch die Dörfer fahren. Und dann werden die Dörfer weniger. Wir biegen ab und irgendwann geht es jetzt in den Wald rein und abwärts.
Ja, und jetzt geht es runter zu Ilz. Die Ilz ist ja auf guter Strecke, also ein schmales Kerbsohlental mit einer wenig ausgeprägter Talsohle.
Und was für ein Tal?
Kerbsohlental.
Was ist denn das?
Eine Einkerbung über den Lauf der Jahrmillionen, eben, wo die Ilz hier ihren Lauf geschaffen hat, so in Nord-Süd-Richtung. Und vielerorts ist da ganz eine schmale Talsohle nur. Oder auch in der Diesensteiner Leite zum Beispiel, in der Kataraktstrecke, da ist überhaupt keine Talsohle. Da sind links und rechts Wälder und der Fluss. Und das war's.
Die Landschaft erinnert mich an die Unterseite von einem Eierkarton. Lauter einzelne Hügel und dazwischen tiefe Einschnitte. Der größte davon ist die Ilz. Die kleineren Furchen sind die vielen Zuflüsse von ihr. Sie kommen bis von den ganz hohen Bergen im Bayerischen Wald, vom Rachel und Lusen. Oben auf den Hügeln sind Dörfer, da gibt es weite Ausblicke. Aber unten im Tal ist es eng und lauschig. Unsere Straße wird zum Feldweg und der endet in einem kleinen Parkplatz. So, jetzt sind wir hier mitten im Nirgendwo sozusagen. Steigen wir mal aus.
Steigen wir aus.
Zu Fuß geht's in den Wald rein. Schön kühl ist es da. Das Tal verengt sich zur Schlucht. Und ich höre Wasser rauschen. So wird immer lauter. Wir gehen direkt hin.
Wow, da ist hier richtig wild, die Ilz.
Ja, das ist so der strömungsreichste Abschnitt hier in der Dieselsteiner Leite, da wo die Kanufahrer auch sich alljährlich messen. Und bei der Schneeschmelze kann man hier eine Schippe drauflegen.
Ganz viele Stromschnellen. Rechts und links große, ganz mit Moos bewachsene und mit Farn überwucherte Felsen, Brocken. Mitten in einem Buchenwald, total schön.
Ja, ich bin hier im strengen Winter 2005, 2006, da war das alles vereist. Da waren ein paar Gumpen waren offen. Da bin ich auf der Ilz gelaufen, habe Fischotter kartiert, der ist in diese Strömung rein, raus. Da war Losung, Fischreste, Flossenreste, alles da gelegen. Das macht dem nichts aus. Also selber möchte man da nicht reinfallen, aber...
Dem Fischotter gefällt's.
Dem hat es anscheinend sehr gut gefallen und Fische hat es auch noch gegeben.
Ist das hier Ihr Lieblingsplatz?
Gehe ich sehr gerne her, ja. Das ist schon beeindruckend. Und der wildeste Abschnitt eigentlich an der ganzen Ilz.
Muss man aber wissen, wo man hier vom Weg abgeht, gell? Würde man hier auf dem Weg gar nicht denken, dass es ein paar Meter weiter so schön ist. Man hört's.
Hier geht man jetzt ein langes Stück sehr nah an der Ilz.
Es ist nicht nur einfach ein Weg, erklärt mir Stefan Post. Es ist Teil eines weit verzweigten Netzwerks, das von der Donau bis nach Tschechien reicht. So wie die Ilz Naturräume verbindet, Rotwild soll hier entlangziehen heißt, verbindet sie auch Länder und Menschen.
Es ist ein Top Trail of Germany, Premium-Wanderweg. Man kann in Etappen wandern, man kann sein Gepäck vorausschicken und sagen, ich bleibe heute da, gibt es gutes Büchlein dazu. Und ja, ist halt schon gut angenommen. Und ich selber betreue hier 7 Kilometer Goldsteig, weil der Deutsche Wanderverband schaut ja immer nach, ob alles ordentlich beschildert ist und auf sich beschildert und dann man sich nicht verläuft und dass der keiner die Schilder mitnimmt. Und dann werden Bäume gefällt, dann sind die Schilder wieder weg. Und da müssen wir halt im einmal im Jahr mal schauen. Und das mache ich eigentlich ganz gern.
Sind Sie denn auch schon mal gewandert, ganz?
Nein, nicht. Aber ich kenne den Bayerischen Wald sehr gut, muss ich sagen. Ich bin hier aufgewachsen und doch viel gewandert schon. Und habe bis jetzt aber noch keine Zeit gehabt. Aber
wo ist denn hier die nächste Markierung? Auf Sicht?
Gut, dass ich da nicht mehr zuständig bin. Ich bin bis dort zuständig. Aber jetzt schauen wir mal, ob der Kollege Nachbar das richtig gemacht hat. Da läuft einer der Via Nova. Auf dem Teil Richtung Passeraus, Wanderweg, dann haben wir den goldenen Steig, dann haben wir einen Goldsteig, der nichts mit dem Goldsteig zu tun hat, oder Goldwanderweg, dann haben wir noch den Pandurensteig, dann haben wir den europäischen Fernwanderweg 8 und weiß nicht, gelangt haben wir noch irgendwas anderes und das läuft alles im Ilztal und jeder muss es halt irgendwie beschildern.
Aber das zeigt ja auch, was für ein Highlight das Ilztal ist, sonst würden ja nicht so viele Wege hier durchführen.
Ja, natürlich, und die Ilz ist ja eigentlich neben dem Regen das zweite ostbayerische größere Gewässer. Mehr haben wir ja nicht. Die Touristiker werben immer mit das letzte Wildwasser. Ja, wir haben ja bloß 2. Und mit dem letzten werde ich sowieso nie werben, aber da, ich komme da immer nicht durch.
Wildwasser heißt, die kann fließen, wie sie will?
Relativ naturnah noch.
In den 70er Jahren sollte hier an der Diesensteiner Leite ein Staudamm gebaut werden, um die Wasserkraft zu nutzen. Aber der Protest war stark. Da wurden die Pläne fallen gelassen. Jetzt ist hier ein richtiges Felsenmeer. Den schönsten Winkel haben Touristiker häuslich eingerichtet. Liegen und Schildern.
Eine Ruheliege.
Lass los! Nech wea Plymouth.
Das ist deutsch-tschechisch. Das ist der Via Nova, der Pilgerweg, der hier auch vorbeigeht.
Legen Sie sich da selbst gerne mal drauf auf so eine Bank?
Habe ich schon gemacht, in der Mittagspause.
Sind die Moskitos kamen?
Na gut, sind nicht ganz so viel da. Ist da ein bisschen Luft drin und kalt. Und wir sind hier ganz in der Nähe von der Burgruine Diesenstein. Das war eine Ruine auf der drüben Seite der Ilz im Herzogtum Bayern. Wir stehen wir hier auf fürstbischöflicher Seite. Und Diesen ist althochdeutsch, Rauschen, Toben, also die Burg am rauschenden Fluss. Und das, glaube ich, kann man hier sehr eindrucksvoll hören.
Toll. Schöner Platz. Na, da lege ich mich jetzt gleich mal hier hin. Ein wunderbares, wildes Winkelchen. Herrlich. Ich schaue nach oben. Viele Lagen, Buchenblätter, tolles Grün. Große, moosbewachsene Felsen sind außenrum. Die Ilz rauscht. Einfach total schön hier. Aber warum hatte Stefan Post vorhin davon gesprochen, dass er die Landschaft verändert? Wir wandern die Ilz hinab und dann sehe ich's. Links am Hang, da ist es zwar immer noch schön, blättrig grün, Eichen, Hainbuchen gedeihen da. Aber das Tal weitet sich. Zur Ilz hin ist mehr und mehr Platz, ein kleines ebenes Stück. Und darauf stehen grätige Fichten in Reihe und Glied. Braunes, pieksiges Gestrüpp statt weichem, wildem Auwald. Stefan Post sind die vielen Nadelbäume Dornen im Auge.
Da steht reine Fichte. Und die Fichte ist eigentlich keine Auwaldbaumart. Die gehört eigentlich nicht hierher. Dass einzelne Fichten an einem Ufer stehen, ist ganz normal. Aber in dieser Ansammlung hier brauchen wir es eigentlich nicht.
Die sind ja alle ungefähr gleich alt.
Die sind alle im gleichen Topf gepflanzt worden. Und man sieht aber auch, dass sie nicht alle gleich dick sind. Die einen sind dicker, die anderen dünner, weil man es auch viel zu dicht gepflanzt hat. Die hat man damals einen Meter mal einen Meter gepflanzt. Und vorher, wenn wir nochmal zurückgehen, war es wohl ein reiner Auwald.
So ganz ursprünglich. Aber es gab eine Zeit dazwischen, sozusagen zwischen Auwald und Fichtenforst. Da waren hier Wiesen. Die Bauern aus den Dörfern oben hatten den Auwald gerodet und hier unten Flächen gewonnen, von denen sie Futter für ihr Vieh ernten konnten. Ganz schön anstrengend und oft vergebens.
Man sieht so die Ilzleiten rauf. Das Heu musste ja von hier da raufgebracht werden. Das war beschwerlich, das war mühsam. Und wenn wir jetzt vorhin das Ufer gesehen haben, die Überschwemmung von gestern, von dem Starkregen, dann kann es natürlich auch sein, dass das ganze Heu da mitgerissen hat. Dann war es halt weg.
Und dann sind vor 60, 70 Jahren diese kleinen weißblauen Körnchen aufgekommen. Und die haben alles geändert. Die Landschaft, die Landwirtschaft, alles. Kunstdünger.
Damals, nach dem Zweiten Weltkrieg, mit Einsatz vom Kunstdünger dann, konnte man die hofnahen Wiesen 3-4 Mal mähen.
Da hat man einfach die Wiesen rund um den Hof gedüngt. Dann hat man da ganz viel Gras gehabt und hat hier unten nicht mehr gebraucht, hier im Tal.
Und dann hat man es in einer staatlich geförderten Aufforstungswelle halt mit Fichte zugepflanzt.
Die Flächen, die dadurch frei geworden sind.
Genau. Und die Fichte ist halt eigentlich keine Auwaldbaumart, sie ist ein Flachwurzler. Hier sind wir jetzt im Bereich, wo wir sehr tief im Talgrund sind, wo auch die Stürme noch nicht so an können, aber normalerweise kann sowas dann auf einer gewissen Höhe, ist halt dann einfach weg, wenn man in den Sturm geht, dann liegt halt alles flach.
Da fallen die Bäume um.
Genau. Mei, es ist damals dazu geraten worden, man hat es gemacht, es ist kein Vorwurf an die Leute, die das gemacht haben, aber heute wissen wir, dass vielleicht nicht das Beste war.
Nicht nur die Stürme setzen den Fichtenstämmchen zu. Stefan Post weist auf frische Fichtenholzschnitze am Wasser und auf umgelegte Stämme.
Kollege Bieber kümmert sich da wieder um die Fichten ganz frisch.
Außerdem ist es hier im Tal zwar eigentlich total idyllisch, die Vöglein zwitschern, eine Wasseramsel jagt im Flüsschen, aber im Hintergrund rumpelt und dröhnt immer irgendwo eine Maschine.
Ja, das, was wir da hören, ist da oben ein Borkenkäfernest, der legt da gerade seine Fichten auf. Da oben sieht man den Kran auf der Höhe drum.
Wer ist das?
Irgendein Privatwaldbesitzer, der jetzt da seine Borkenkäfer aufgearbeitet hat und das Holz jetzt rausrückt. Also eine Rückezange dabei und legt es auf seinen Bulldog und fährt es raus.
Das Holz, was der Borkenkäfer angefallen hat quasi?
Genau.
Der kleine Käfer befällt mit Vorliebe Fichten. Und zwar in großem Maßstab. Vor uns öffnet sich eine riesengroße Lichtung.
Jetzt werden wir gleich den Temperaturunterschied merken. Jetzt kommen wir raus in eine Fläche.
Ja, heiß.
Knapper Hektar, wo der Borkenkäfer wieder gewirkt hat. Das war letztes Jahr im Herbst und jetzt im Frühjahr hat er das alles ja aufgearbeitet.
Das ist interessant, ne? Das ist ein Hang. Die ganzen Fichten sind weg, aber einzelne große Laubbäume, die stehen noch.
Die stehen noch, weil die Borkenkäfer nicht mag. Aber man sieht halt auch, was das dann schon für ein, ja, in Anführungszeichen, Schaden ist für den jeweiligen Waldbesitzer.
Also wir stehen hier an so Holzhaufen, alles ganz dürr.
Norden, ne?
Das heißt, der fällt die Bäume ja nicht, der Borkenkäfer.
Ja, der frisst unter der Rinde und in der Wachstumsschicht und dann stirbt der Baum halt ab. Ja, man kann nichts machen, wenn man sieht, dass der befallen ist. Man sieht da so kleine braune Bohrmehlhäufchen oder auch Wurzelanlauf, wenn das Bohrmehl runterfällt. Dann muss man halt schnell entfernen.
Überall Holzstöße, Stämme liegen rum. Der Eigentümer von dem Wald hat noch ganz schön zu tun. Und ein schöner Anblick ist es auch nicht. Aber so wird es nur kurz sein, meint Stefan Post. Er deutet auf die bunte Blumenwiese nebenan.
Das war vor 15 Jahren oder 12 Jahren noch Wald, reiner Fichtenwald. Und das haben wir halt umgewandelt über Naturparkförderung damals. Der Waldbesitzer war einverstanden und ja, da haben wir eine wunderschöne blühende Wiese draus geschaffen. Und jetzt ist es halt schon verblüht. Er hat es dann wie seine Rotwildgehege, mädert die ab und macht spät Heu.
Und ganz viele Schmetterlinge drauf.
Ja, Schmetterlinge, auch Bienen.
Ein Grashüpfer, ein riesiger. Da hinten ist Thymian, oder?
Ja, da haben wir auch noch eine Besonderheit im Ilztal. Das ist das behaarte Lungenkraut. Das ist natürlich schon lange verblüht jetzt, aber man sieht die Blätter. Das Pulmonaria mollis, dieses weiche, behaarte.
Sieht aus wie Eselsohren, so ganz lang und so ein bisschen weißlich.
Ja, blüht so blau-lila im Frühjahr und ist im Ilztal sehr häufig noch zu finden. Da haben wir wieder Schwertlilie, da sieht man die Blütenkapsel noch. Und die muss ich dann im September noch.
Oh, da kommt der Hund.
Was machst denn du da?
Deswegen muss man eigentlich den Hund an die Leine nehmen hier, oder?
Natürlich. Jetzt hat man mal gesehen, vorhin hat er sich die ganze Zeit am Weg bemüht und dass er neben ihr geht und Platz macht und sitzt, dass er nicht, sie nicht entfernt. Und jetzt hat er es halt genau gemacht, weil wir da vom Weg abgekommen sind. Jetzt ist er auch neugierig, was er tut. Aber deshalb heißt es halt an die Leine. Im Naturschutzgebiet, da müssen es eigentlich angeleint sein. Das steht in der Schutzgebietsverordnung so drin und ja, sollte man sich halt dran halten. Wenn wir weitergehen, jetzt im Ilztal eine Fläche, die jetzt wieder auflockert. Wir sind jetzt die ganze Zeit durch viel, viel Wald gegangen.
Und dann ist das hier mal eine schöne Lichtung.
Ja, und wie gesagt, im Mai eine wunderbar blühende Fläche.
Oh, ist das schön mit dem ganzen Gewusel hier. Grashüpfer, Schmetterlinge. Aber jetzt ist es auch ganz angenehm, wieder mal unter die Bäume zu gehen. Da brennt die Sonne nicht mehr so.
Das ist klar. Also wir haben jetzt doch, glaube ich, wenn wir oben sind, so 25, 30 Grad, werden wir vielleicht heute zusammenbringen. Und da ist es hier am Wasser natürlich schon wesentlich angenehmer. Wenn man hier wieder mal in den Schatten reinkommt.
Wir tauchen wieder in den Wald ein. Aber auch hier hat Stefan Post dafür gesorgt, dass Laubholz dasteht, nicht mehr Fichte. Dabei nimmt er persönlich keine Säge in die Hand. Er organisiert aber, wo und wann gefällt wird. Nicht als Kahlschlag, da würde zu viel Springkraut nachkommen, erklärt der studierte Förster, sondern gezielt an geeigneten Plätzen.
Am Ilzufer haben wir die ganzen Fichten schon so buchtig zurückgenommen.
Was heißt buchtig zurückgenommen?
Ja, so ausbucht. Ausbuchten halt, dass sich hier das Laubholz wieder rein entwickeln kann, weil man keine gerade Linie hat. Dass sich halt unterschiedlich entwickeln kann. Und nicht so linear. Wenn man da reinschaut, man sieht da ganz linear, wie die Fichten gepflanzt worden sind. Und da sind wir jetzt in einem Bereich, den haben wir schon zweimal durchforstet. Und dann kam der Borkenkäfer dazu. Und man sieht jetzt ganz schön, wie das Laubholz sich entwickelt, was auch von alleine kommt.
Ja, unten, was neu nachwächst, das ist alles saftig, hellgrün und hat Blätter.
Ja. Wenn man da ein bisschen zuwartet, der neue Wald steht ja da und Samenbäume haben wir auch genügend. Und die Fichte, wie man da jetzt sieht, naja, die ist halt jetzt dann nicht mehr da. Und ja, das ist in solchen Bereichen hier, so Überschwemmungsbereiche. An Öster muss ich schon immer sagen, da helfen wir zusammen, der Biber, der Borkenkäfer und ich, dass wir hier also die Fichte einfach zurücknehmen, dass die halt hier im Talraum verschwindet.
Das ist wieder so ein richtiger schöner Auenwald wird.
So wie hier, ja. Da haben wir Schwarzerlen, die haben wir aber gepflanzt. Und ja, die sind jetzt auch schon 10, 12 Jahre alt.
Auch schon so groß wie ein Haus. Kommt hier auch schon ganz viel Laubwald nach. Ahörner, Hasel, Erlen.
Man sieht jetzt wunderbar, wie hier das Laubholz sich entwickelt. ohne dass man viel tut, nur einmal Initialzündung halt gibt. Seit 2004 bin ich hier Gebietsbetreuer und habe so bei an die 25 Hektar so meine Hände im Spiel gehabt, dass die Fichte da eben nicht mehr steht. Und wenn was geht, dann schauen wir mal.
Wir spazieren an ehemaligen Steinbrüchen vorbei, die jetzt mit Wald überwuchert sind. Steine, Glas und Holz, das waren früher die Hauptwirtschaftszweige des Bayerischen Waldes, erklärt Stefan Post. Als das Holz noch auf der Ilz getriftet wurde, war sie im Winter voller Knüppel und Stämme. Ein ausgeklügeltes System von Triftsperren hat sozusagen den Verkehr geregelt. Inzwischen fährt das Holz auf Lkw zu Tal. Und die alte Triftsperre, etwa bei Fürsteneck, ist nur noch ein praktischer Übergang für Wanderer und Jogger. So naturnah wie heute hat die Ilz wohl lange nicht ausgesehen. Riechen tut sie heute ein bisschen nach Kläranlage. Ist hier eine?
In der Nähe nicht, aber im Oberlauf natürlich. Und bei diesem Starkregen gestern kann es natürlich sein, dass da was wieder übergeschwappt ist. Weil die Kläranlagen, die filtern ja nicht 100%, das geht ja gar nicht. Und gestern hat es doch ziemlich geregnet. Und da haben wir jetzt auch so natürliche Flächen direkt im Wanderweg. Ich bleibe immer gern stehen und schaue, ob da Gelbbauch unten drin sind. Normalerweise müssten welche da sein.
Natürliche Flächen, also auf Deutsch gesagt, das ist eine Pfütze.
Ja, das sind so Kleinstgewässer und genau das ist das, was die Gelbbauchunke eben gern mag.
Besondere Pfütze.
Zum Beispiel einen kleinen Molch.
Ja, das sind Molche. Die sind aber flott.
Schnelle Molche.
Sie haben gleich den Kescher dabei und versuchen einen zu fangen.
Ja, das oft auch nicht so leicht ist.
Die sind ja
wer
flink.
Wer lässt sie schon gern fangen, ne?
Soll hier auch Kammmolche geben, habe ich gehört.
Gibt's auch.
Schon mal einen gesehen?
Ja. Die sind, wenn sie das Hochzeitskleid tragen, ganz schön blau gefärbt.
Eindrucksvolle Tiere. Riesengroße Libellen fliegen darum. Knallrote Libellen mit bläulichen Flügeln. Sie pirschen sich an.
Eine kleine Ringelnatter haben wir da drinnen. Die müsste da
raus. Genau, da sehe ich sie. Da hinten so ein Kleinfinger, dicke, brauner, langer Wurm.
Ja. Die fressen natürlich auch Gelbbauchunken. Aber egal, wenn man ein bisschen steht, sich 5 Minuten Zeit nimmt, man sieht, was hier doch alles für ein Leben ist. Wenn ich im Rad vorbeifahre oder wenn ich bloß vorbeigehe und mir die Zeit nicht nehme, dann kriege ich das gar nicht mit.
Besser ein bisschen verweilen, meint Stefan Post. Viele Tiere zeigen sich erst, wenn sie keine Schritte und Tritte in der Umgebung spüren und alles ruhig ist. Und wir sollen die Natur da genießen, wo sie ist. Bis Passau, sagt er.
Tut sich bei der Ilz jetzt nicht mehr sehr viel. Sie wird immer breiter und fließt da eigentlich ganz gemächlich jetzt dahin. Der wilde Teil, wie gesagt, ist weiter oben in der Diesensteiner Leite. Und unten ist halt diese Doppelschleife, da zwingt der Halser Nebenpfahl. Eine Gesteinsformation, die Ilz in eine Doppelschleife. Und das ist natürlich auch ganz ein tolles Gebiet zum Wandern. Es ist direkt vor die Tore Passau, das Naherholungsgebiet, und dementsprechend auch frequentiert. Aber es ist auch ein kleines Naturschutzgebiet, knapp 100 Hektar und ist doch sehr schön.
Das wäre dann der nächste Tipp, aber hier ist es auch schon mal wunderbar.
Ja.
Auch wenn wir jetzt gerade keine Gelbbauchunke gefunden haben.
Naja, man kann ihn alles haben.
Und du? Hast du einen Tipp für einen wilden Winkel? Zum Beispiel in einem Natura 2000-Gebiet wie dem Ilztal? Erzähl mir davon. Schick mir eine Sprachnachricht oder eine WhatsApp unter der Nummer 0160 90 56 6818. Oder auch Bilder auf Instagram oder Facebook unter Bayerns wilde Winkel.
Wilde Winkel. Bayerns Naturpodcast.
Nächsten Freitag erkunde ich die Ilz weiter. Da treffe ich dann jemanden, der kennt den Fluss vielleicht noch besser als Stefan Post. Kaum zu glauben. Aber das liegt daran, dass der dann direkt an der Ilz wohnt. Und zwar in der 9. Generation. Ich besuche die Schrottenbaummühle und ihren Wirt.
Da ist die Ilz jetzt nicht wild, gell? Also der ist schön ruhig und ja, da kann man auch mit dem Boot ein bisschen fahren, Ruderboot oder Schlauchboot oder so. Gell. Und da, wenn man da hochgefahren ist, gell, so ruhig und ist richtig entspannend. Dann immer, und dann so ein bisschen runtertreiben lassen, ist immer der Ausgleich zum hektischen Alltag. Gell.
Komm mit, klick am besten jetzt gleich auf Folgen. Auf manchen Podcast-Plattformen heißt es auch abonnieren.
Dieser Podcast ist Teil des Projekts Live Living Natura 2000. Das hat die Aufgabe, unter dem Motto »Ganz meine Natur« über Bayerns Naturerbe von europäischem Rang zu informieren. Die Bayerische Akademie für Naturschutz und Landschaftspflege setzt das Projekt um. Gefördert wird es von der Europäischen Union, dem Bayerischen Umweltministerium, dem Bayerischen Naturschutzfonds und der Deutschen Bundesstiftung Umwelt. Mehr Informationen dazu unter www.ganzmeinenatur.bayern.de.